Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 10. Februar 2022, gleich dem 21. Bahman 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Islamische Revolution und die Jugend. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Westen hat sich schwer verrechnet, weil er Realitäten Irans nicht verstehen konnte. Iran verurteilt neue US-Sanktionen und sagt, Biden setze verfehlte Politik von Trump fort. Iran: Unterstützung des Kongresses für MKO zeigt tiefe Bindungen zwischen USA und Terrorismus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Westen hat sich schwer verrechnet, weil er Realitäten Irans nicht verstehen konnte. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte, dass die Vereinigten Staaten und die drei europäischen Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 schwerwiegende Fehleinschätzungen begangen haben, indem sie die jüngsten Unruhen in Iran angestiftet haben, und betonte, dass ihre laufenden Versuche, das Image der Islamischen Republik zu beschmutzen, alle zum Scheitern verurteilt sind. Raisi machte die Bemerkungen bei einem Treffen am Donnerstag mit einer Gruppe ausländischer Botschafter in der Islamischen Republik, anlässlich des 44. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution. Die USA und die drei europäischen Länder haben sich dafür entschieden, sich in die inneren Angelegenheiten Irans einzumischen, um sich aus ihren Verpflichtungen herauszuwinden, als die sich bietende Gelegenheit zu nutzen und eine Rückkehr zu ihren Verpflichtungen auszuhandeln, betonte Raisi. Er erklärte, Iran habe trotz des Versäumnisses der westlichen Seiten, ihren Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens nachzukommen, immer seine Bereitschaft erklärt, eine gute und faire Einigung über die Wiederbelebung des Abkommens von 2015 und zur Aufhebung von Sanktionen auszuarbeiten. Er bemerkte, dass während der jüngsten Unruhen einige versuchten, das globale Image Irans durch völlig irreführende Informationen zu beschmutzen, und fügte hinzu, dass solche Versuche immer noch im Gange seien, aber alle zu einer schändlichen Niederlage verurteilt seien. Raisi hob die Verbesserung des Status der iranischen Frauen und ihre Beteiligung in verschiedenen Bereichen hervor und zitierte Statistiken, die einen bedeutenden Durchbruch in der sozialen Rolle der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter zeigen. Er wies auf den deutlichen Anstieg der Zahl des weiblichen akademischen Personals an iranischen Universitäten hin und stellte fest, dass die Analphabetenrate von Frauen in Iran jetzt bei weniger als 10% liege. Iran verurteilt neue US-Sanktionen und sagt, Biden setze verfehlte Politik von Trump fort. Iran hat neue US-Sanktionen gegen eine Reihe von petrochemischen Unternehmen scharf verurteilt und erklärt, Präsident Joe Biden setzte die gescheiterte Politik seines Vorgängers Donald Trump fort. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte am Donnerstag, der Rückgriff der USA auf illegale und einseitige Sanktionen beweise die Legitimität der Position Teherans und Washingtons bösen Willen und Heuchelei gegenüber Iran und dem JCPOA, dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan. Er sagte, Bidens Sanktionspolitik würde Iran nur entschlossen machen, seine nationalen Entwicklungsziele gewisshaft zu verfolgen und seine legalen und unbestreitbaren Rechte zu nutzen. Kanani fügte hinzu, dass die Verhängung einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen die anerkannten Normen und Grundsätze des Völkerrechts verstößt. Er erklärte, Iran behalte sich das Recht vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den US-Sanktionen entgegenzuwirken. Am Donnerstag zuvor sagte die Biden-Regierung, sie habe Sanktionen gegen mehrere in Iran ansässige petrochemische Hersteller und ihre Tochtergesellschaften sowie gegen drei Firmen in Malaysia und Singapur verhängt. Irans Gesamtexporte von Rohöl, Erdölproduktion, Gas, Kondensaten, Flüssiggarten und LPG haben 2,23 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, BPT, erreicht, was die gleiche Zahl wie vor den Sanktionen ist. Iran. Unterstützung des Kongresses für MKO zeigt tiefe Bindungen zwischen USA und Terrorismus. Das iranische Außenministerium hat eine kürzlich eingeführte Resolution des US-Kongresses verurteilt, die die Terrororganisation Mujahedin-e-Khalq-Organisation MKO unterstützt und festgestellt, dass die Maßnahme tiefe Verbindung zwischen Washington und dem Terrorismus demonstriert. Die Unterstützung von 165 US-Abgeordneten für MKO beweist die tiefe Verbundenheit zwischen den USA und dem Terrorismus, schrieb Sprecher Nasser Kanani am Freitag in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account. Nicht seltsam, bemerkte er und fügte hinzu, das Regime, das IS gegründet und als Werkzeug benutzt hat, schämt sich nicht, die Mörder von 17.000 Iranern zu unterstützen und als Mittel zu missbrauchen. Die überparteiliche Resolution wurde vom Repräsentantenhaus am 7. Februar vom Kongressabgeordneten Tom McClintock vorgelegt und hat 164 weitere Unterstützer. Die Anführerin der terroristischen Organisation, Maryam Rajavi, sprach ebenfalls auf einer Pressekonferenz, die für die Einführung der Resolution am Mittwoch geplant war, und lobte die Bemühungen der Vertreter. Dies ist nicht die erste anti-iranische Resolution im US-Repräsentantenhaus. Bereits am 25. Januar verabschiedeten amerikanische Parlamentarier eine Resolution, in der sie Randalierer in Iran lobten und mehr Sanktionen gegen iranische Amtsträger forderten. Unterdessen haben die Sicherheitskräfte in den letzten Monaten mehrere mit dem IS und MKO in Verbindung stehende Terrorismusteams festgenommen. Die MKO-Terrorgruppe ist für den größten Teil der über 17.000 Todesopfer verantwortlich, die seit dem Sieg der iranischen Islamischen Revolution im Jahr 1979 durch Terroranschläge verursacht wurden. Russland fordert internationale Untersuchung nach Bericht von Seymour Hersh über Nord Stream-Explosionen. Russland hat eine internationale Untersuchung gefordert, nachdem der berühmte amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh in einem neuen Bericht behauptet hatte, dass die Vereinigten Staaten hinter den Explosionen der russischen Nord Stream Gaspipeline stecken. In einem ausführlichen Bericht, der am Mittwoch in seinem Blog veröffentlicht wurde, enthüllte Hersh, dass die Bombardierung der Unterwassergaspipelines Nord Stream in der Ostsee direkt von US-Präsident Joe Biden angeordnet und von der CIA mit Hilfe der US-Marine durchgeführt wurde. Am Donnerstag sagte der Sprecher der russischen Staatsduma, Vyacheslav Volodin, der Bericht solle die Grundlage für eine internationale Untersuchung der Explosionen werden. Die veröffentlichten Fakten sollten die Grundlage für eine internationale Untersuchung werden, um Biden und seine Komplizen vor Gericht zu stellen, sagte er. Volodin betonte auch, Washington solle den vom Terroranschlag betroffenen Ländern eine Entschädigung zahlen. Wenn der frühere US-Präsident Harry S. Truman zu einem Verbrecher wurde, der Atomwaffen gegen Zivilisten in Hiroshima und Nagasaki einsetzte, dann wurde Biden zu einem Terrorist, der die Zerstörung der Energieinfrastruktur seiner strategischen Partner befahl, Deutschland, Frankreich und die Niederlande, fügte der Sprecher der Staatsduma hinzu. Volodin sagte, die angebliche Sabotage der Pipelines durch die Amerikaner sei ein Akt der Einschüchterung ihrer Vasallen, die beschlossen, ihre Wirtschaft im Interesse ihrer eigenen Bürger zu entwickeln. Unabhängig davon reagierte am Donnerstag auch der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov auf Hirschs Bericht und sagte, dass die in dem Bericht erhobenen Vorwürfe für Moskau keine Überraschung seien, da von Anfang an klar gewesen sei, wer von der Sabotage der russischen Pipelines profitieren würde. Präsident Assad, viele Länder stehen unter US-Druck, dem erdbebenbetroffenen Syrien nicht zu helfen. Präsident Bashar al-Assad hat seine Wertschätzung für die Hilfe der Länder der Welt für die syrische Nation und Regierung bei dem jüngsten verheerenden Erdbeben zum Ausdruck gebracht, jedoch betont, dass viele Länder unter dem Druck der Vereinigten Staaten stehen, dem arabischen Land nicht zu helfen. Assad machte die Bemerkungen bei einem Treffen mit einer libanesischen Delegation unter der Leitung des geschäftsführenden Außenministers Abdallah Bouhabib, der in das Land gereist war, um den neuesten Stand des tödlichen Erdbebens in Syrien zu verfolgen. Die libanesische Delegation betonte, dass ihre Reise nach Damaskus darauf abzielte, den Syrern ihre Solidarität und ihr Mitgefühl auszudrücken, da das libanesische Volk sich in dieser Trauer als Partner der syrischen Nation und Regierung betrachtet und sich verpflichtet fühlte, in dieser Situation seinen syrischen Brüdern zur Seite zu stehen. Der Libanon ist bereit, dem syrischen Volk zu dienen und hatte seine Flugplätze und Häfen geöffnet, um Hilfe aus allen Richtungen in das Land zu schicken, sagte Bouhabib. Assad seinerseits dankte der libanesischen Regierung und dem libanesischen Volk für die praktischen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den Opfern des syrischen Erdbebens die notwendigen Einrichtungen und Hilfe zur Verfügung zu stellen und sagte, diese Hilfen seien sehr effektiv und hätten die Moral des syrischen Volkes gestärkt. Er würdigte den Libanon und alle Länder, die Syrien in der kritischen Situation zu Hilfe geeilt waren, und sagte, wir wissen, dass viele Länder von den Vereinigten Staaten unter Druck gesetzt werden, Syrien nicht zu helfen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 7 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 15 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit großer Härte tobt der Kampf für Sicherheit und Rechte der russischen Menschen in der Ukraine. Kiew darf nicht nachgeben. So bestimmen es die wahren Machthaber in Washington und Wassal Selenskyj muss offenbar gehorchen. Im Pastore-Interview warnt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, vor Eskalations- und Atomkriegsgefahr und stellt fest, dass Washington deutsche und europäische Interessen verletzt. Heute hören Sie den vierten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastude.ir/de anhören.
Aber Herr Hauser, das war Russland, das die Ukraine angegriffen hat und nicht so umgekehrt.
Ja, das ist interessant. Das ist ja sozusagen der westliche Refrain. Alle westlichen Medien sagen mal, ja, das ist ein Überfall Russlands auf die Ukraine. Nun, das ist ja im Grunde die fatale Sichtweise hier, dass wir leugnen, was da 2014 nach dem täglich CIA-geführten zweiten Putsch in der Ukraine nach 2004, die Kiewer Truppen ausgeschickt wurden von Kiew, um die eine renitente Bevölkerung des Donbass zu unterdrücken, nachdem extreme Unterdrückungsmaßnahmen, geradezu rassistischer Art, durch die vom Stapel gelassenen Nazis gegen die russischsprachige Bevölkerung in der ganzen Ukraine abgelaufen sind, sodass die Bevölkerung aus sich heraus, ohne weitere russische Einmischung, ohne Waffenlieferung, sonst etwas, sich zum Widerstand entschlossen hat. Und daraufhin hat dann Kiew gesagt, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, ob die westlichen Medien da jetzt weiter lügen wollen oder nicht. Daraufhin ist etwas passiert, was natürlich Kiew auch so nicht vorausgesehen hat. Es wurden ja die ganzen Menschen zum Militärdienst eingezogen in Wohnortnähe. Das heißt, dass die Truppen, die am Donbass stationiert waren, ja aus Menschen bestanden, die aus der Region kamen. Mit anderen Worten, Russen. Und da sollten jetzt also Russen auf Russen schießen und daraufhin sind gewaltige Verbände mit allem, was da ist, vom Helm bis zur Kanone, zum Panzer, übergelaufen in die selbsternannten Volksrepubliken, haben alles mitgenommen. Das ist sozusagen der Grundstock der Streitkräfte dieser selbsternannten Volksrepubliken geworden. Nicht etwa massenhaft russische Waffentransporte oder sowas, die haben sich mit dem verteidigt, gegen die Übergriffe, die von Kiew angeordnet waren, durch Nazis insbesondere, und haben hier geschaut, dass sie sich ihrer Haut wehren können. Und so ist das entstanden. Und dann natürlich hat Kiew nachgezogen, hat gesagt, oha, die eigenen mit Russen überzählig besetzten Truppenteile sind offenbar nicht zuverlässig. Wir setzen andere ein. Und dann kam dieses berühmte Azov-Bataillon, das da eingegliedert wurde, nicht wahr, in die Truppen. Und das sind, wie soll man sagen, kalte Nazis. Die sind also, das sind Russenkiller, die bezeichnen Russen als Kakerlaken und sonst etwas. Und haben gefunden, wenn man die zertrampelt, das sei einfach angemessen und dann wird die Welt sauberer. Solche Sprüche sind da. Und das muss man ja auch sagen, diese Nazis wurden ab dem Zweiten Weltkrieg gezielt von den Amerikanern und den Briten, wie soll man sagen, herangezogen und gefördert. Das ist ja nicht etwas, was seit gestern passiert ist und in den letzten 20, 30 Jahren besonders. Und tatsächlich 2014 kamen die alle in gewaltige Positionen, überall in den Sicherheitsbereichen, in der Polizei, in den Geheimdiensten, in allen möglichen Kontrollorganen, Gebietskörperschaften und so weiter. Überall fanden Nazis ganz hervorragende Posten vor, die gut bezahlt waren und wurden ermutigt, weiterzumachen. Und das ist eine Wende, die ist natürlich entsetzlich und für Deutschland absolut nicht akzeptabel. Dass Deutschland Nazis in der Ukraine unterstützt, können wir auf keinen Fall hinnehmen oder dulden. Das ist so schlecht für den deutschen Ruf. Und tatsächlich hat das zu einer erheblichen, tiefgreifenden Verstimmung in Russland beigetragen, dass Deutschland sich auf der Erfahrung und mit dem des Zweiten Weltkriegs und mit dem 2+4-Vertrag dazu herablässt. Das ist peinlich. Da gibt es ein Foto auch, das ist der grinsende Rechtsradikale Tiani Bock, ein Nazi-Freund, auf einem Foto zusammen mit dem damaligen Premier Jatsenyuk und unserem deutschen Staatspräsidenten Steinmeier. Und das ist natürlich schlimm. Und der Einzige, der da grinst, ist natürlich Tiani Bock. Ja, die anderen beiden stehen da etwas betreten daneben. Tolles Foto, kann man sich angucken. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, wo das hingeht. Die USA haben das eingerührt und haben die deutschen Vasallen gezwungen, gute Miene zu diesem extrem bösen Spiel zu machen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Mit einem herzlichen Gruß, liebe Hörerfreunde, beginnen wir mit einer neuen Folge aus unserem Reisejournal durch Iran. Letzte Woche besuchten wir die Provinz Südkhorasan und den Großraum Birjand. Ferdows und Qaenat sind Großräume, die heute unser Reiseziel sind. Großraum Ferdows zieht sich mit 4103 Quadratkilometer Fläche im Nordwesten der Provinz hin. Angesichts der geografischen Lage, wo keine feuchten Luftströme oder geeignetes Gebirgsland vorhanden ist und der Nachbarschaft mit zwei Salz- und Zentralwüsten ist, ist das Klima trocken, wüstenhaft mit geringem Niederschlag. Durchschnittlich fallen hier jährlich 155 mm Regen. Großraum Ferdows verfügt über eine große Fläche, daher sind die klimatischen Bedingungen auch unterschiedlich. Die höchsten Punkte von Ferdows ziehen vom Norden nach Nordosten. Der höchste Gipfel der Gebirgskette ist der Siyahku mit 2813 Metern. Im Südwesten der Stadt Ferdows liegt ein ziemlich flacher Berg, der sich schließlich dem Birjan-Gebirge anschließt. Die Gipfel Kurgale und Kurgale Hasanabad bergen historische Denkmäler der Ismailiten in sich. Die Geschichte von Ferdows reicht weit zurück. 1929 wurde die Region noch Thun genannt. Hügel und archäologische bedeutende Funde deuten auf eine prähistorische Zeit hin. Die historische Stadt Thun ist aus dieser Zeit erhalten geblieben. Großraum Ferdows verbindet die Provinzen Südchorasan und Chorasan-Rezavi. Über 190 historische Denkmäler wurden hier registriert und 90 davon unter Denkmalschutz gestellt. Die Gesamtmoschee von Ferdows, Kuschk-Moschee, Theologische Schule Olia, die historische Stadt Thun, das Anthropologische Museum, die Imamsade Sultan Muhammad und Ibrahim zählen zu den wichtigsten historischen, kulturellen und religiösen Attraktionen des Großraumes Ferdows. Die Stadt Ferdows ist das Zentrum des gleichnamigen Großraumes in der Provinz Südchorasan. Sie liegt 345 Kilometer südlich von Meshed und 195 Kilometer nordwestlich von Birjand, dem Provinzzentrum. Die Stadt befindet sich auf der Hauptroute zwischen den Provinzen Kerman, Yazd, Isfahan, Bushehr, Hormuzgan und Fars Richtung Meshed. Safran ist das wichtigste Landwirtschaftsprodukt von Ferdows, Granatäpfel und Pistazien die wichtigsten Obstsorten. Großraum Ferdows ist ein Zentrum der Teppichherstellung in Südchorasan. Der Safran aus dieser Region wurde vom Forschungsinstitut Chorasans als qualitativ bestes Produkt vom Geruch und Farbe her anerkannt. Ferdows ist zudem Hauptlieferant von Granatäpfeln. Jährlich werden hier 30.000 Tonnen davon geerntet. Das sind etwa 40% der gesamten Obsternte der Provinz. 80% der Granatäpfel aus Ferdows werden in die Anrainerstaaten des Persischen Golfes, Südkorea und andere Länder exportiert. Nach Sorwe und Neiris ist Ferdows die dritte Stadt mit der höchsten Granatapfelernte. Mit diesem Produktionsvolumen hatte sich in der Region eine ganze Granatapfelindustrie entwickelt, die aus Fabriken zur Herstellung von Konzentraten ein 5000-Tonnen-Kühlhaus, die Anorin-Werke, Verpackung und Sortierungsunternehmen besteht. Es werden verschiedene Granatapfelsorten gewonnen. Die besten und bekanntesten haben neben ihrem vorzüglichen Geschmack eine gute Haltbarkeit. So kann das Produkt in entlegenen Regionen exportiert werden, ohne dass es verdirbt. In Ferdows wird das Obst von den Einheimischen traditionell gelagert und es hält sich für rund 4 Monate. Südhorasan birgt unzählige wertvolle historische Denkmäler. Eines der ältesten ist der Steinrelief Kalk Jangal, 5 Kilometer südlich der Stadt Rusev. Es wird der Zeit der Pater zugeordnet. Bei neuen Untersuchungen hat man weitere 14 Steinreliefs gefunden. Kaljangal nennt sich ein tiefes Tal im Berg Rich. Auf den relativ hohen Gipfeln sind der Pahlavi-Schrift Texte sowie Materien in Stein gemeißelt. Sie demonstrieren das pulsierende Leben in dieser Region. Unter den Steintafeln befindet sich das Bildnis eines Paters im Kampf mit einem Löwen. Eine Hand hält er an der Hüfte, mit der linken kämpft er gegen den Löwen. Duellach Mazar-Malereien im Dorf Kutsch in Birjand zählen ebenfalls zu den historisch erwiesenen Werken aus Südhorasan. Der Felsen mit den Malereien ist grün mit einem Schwarzton und 5x5 Meter groß. Er umfasst eine Zeitspanne von prähistorischer Zeit bis hin zum späten islamischen Zeitalter. Lach Mazar umfasst insgesamt 307 Malereien, die Muster variieren von Menschen, Tieren, Pflanzen bis hin zu Piktogrammen, die auf Tafeln in Pahlavi von Partern und Sassaniden auf arabischen und persischen Tafeln festgehalten wurden. Auch die erstaunliche Natur trägt zur Attraktivität der Provinz bei, die als erste Anlaufstation für Wüstenwanderer bekannt geworden ist. 3 verschiedene Wüstenregionen bzw. Landschaften bieten verschiedene Möglichkeiten für Touristen. Serale, 3 Schlösser, bietet Astrologen gute Möglichkeiten für ihr Hobby bzw. Fach. Hematabad verfügt über eine ausgeprägte Fauna und Flora und Dehsalam freut sich seiner unberührten Natur. Neben der Mineralwasserquelle in Ferdows befindet sich in der Nähe, etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt, eine Thermalquelle mit Heilwirkung. Sie zieht eine große Anzahl von Touristen aus dem In- und Ausland an. Das Wasser zeigt seine Wirkung bei Gelenk- und Hauptkomplikationen und wird von vielen Ärzten empfohlen. Großraum Qa'enat befindet sich ebenfalls in Südhorasan. Zentrum ist die Stadt Qa'en. Die Region umfasst 17.722 Quadratkilometer im Norden der Provinz. Im Osten führt sie zu einer 130 Kilometer langen Grenze zu Afghanistan. Historiker berichten, dass Qa'enat eine etwa 30.000 Jahre alte Geschichte in sich birgt und damit eine der ältesten Zivilisationsstätten von Khorasan ist. Bei den Sassaniden galt sie als Machtzentrum und eine wenig strategisch bedeutenden Städte Irans. Viele Chronisten berichteten ihren Aufzeichnungen über Rohinot. Estachri schrieb 340 im Sonnenkalender über Rohin als ein wichtiges Zentrum von Gahistan. Hier waren die Menschen überwiegend Schiit. Nasir Khosrow reiste 440 nach Rohinot und bezeichnete es als eine große Stadt. Der Phönizianer Marco Polo schilderte sie ebenfalls mit einem gemäßigten Klima. Yagut Hemavi und Abdullah Muhammad bin Ahmad Muqaddasi bezeichneten sie als Hafen Khorasans und Schatzkammer Kermans. Von den Invasionen durch die Zeit blieb die Stadt weitgehend verschont. 773 schlug Timur sein Lager in der Nähe von Qa'en auf, der aber durch die Weisheit seiner Herrscher unversehrt blieb. 1002 hat Safawiden-König Shohabos Qa'en besucht und Jahre später flüchtete Lutf Ali Khan aus der Zand-Dynastie aus Kerman nach Qa'en und wurde dort empfangen. Als er zurückkehren wollte, stellten die Stadtbewohner eine Gerate zum Kampf gegen den Katscharen Aga Muhammad Khan zur Verfügung. Besonders in der Jagdverbotszone in Shastku in Rohin sind 59 Vogel, 25 Säuglingstier und 17 Reptilienarten registriert worden. Es fließen wichtige Flüsse wie Rutschur, Afin und Angaron durch die Region. Weizen, Gersten, Zuckerrüben, Pistazien und besonders Safran, Berberitzen und Pflaumen sind Landwirtschaftsprodukte der Region.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Azad Kalhori mit dem Titel Mihanam Iran, das heißt Meine Heimat Iran. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Islamische Revolution und die Jugend. Weiterhin guten Empfang. Die junge Generation ist wegen ihrer Energie und ihren Begabungen und Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung für die Zukunft einer Gesellschaft. Dieser starke und dynamische Teil der Bevölkerung kann die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Gesellschaft auf allen Ebenen, von der wissenschaftlichen und kulturellen bis zur politischen und sportlichen und so weiter herstellen. Auch im Iran trägt die junge Generation wesentlich zu den Entwicklungen und Fortschritten ihres Landes bei und wir sehen, dass sie auf den verschiedenen Schauplätzen der Islamischen Revolution immer aktiv war. Die jungen Menschen auf der Welt haben viele Gemeinsamkeiten, aber die iranische Jugend weist Vorzüge auf, die die Regierung hoffnungsfroh stimmen und stärken, weil sie Veränderungen von großer Reichweite in der Gesellschaft verursachen. In den Jahren vor Beginn der Islamischen Revolution ist diese Jugend aufgrund der erreichten politischen und gesellschaftlichen Reife gestützt vom Glauben selbstbewusst geworden und hat mit einem festen Willen gegenüber dem fremdabhängigen tyrannischen Pahlavi-System Widerstand geleistet. Nach dem seelisch-geistigen Wandel der jungen Menschen während der Islamischen Revolution änderte sich auch ihre Lebenseinstellung. Durch Beginn der islamischen Regierungsordnung tat sich ein neuer Horizont für die muslimische Jugend im Iran auf und fühlte sie sich zum tieferen Nachdenken angeregt. Die intensive Bekanntschaft mit einer hohen Kultur und ihren Werten ließ sie, nachdem sie vorher von ihrer Identität abgebracht worden war, wieder zu sich kommen und rief die Liebe zum Engagement und zum Fortschritt und Dienst an ihrer Gesellschaft in ihnen wach. Es waren besonders die jungen Iraner, die während der Islamischen Revolution und den Fußmärschen gegen das Pahlavi-Regime und während der Straßenkämpfe und Stürmung der Militärkasernen im Februar 1979 und der Eroberung des Spionagenetzes der USA sowie dem achtjährigen Verteidigungskrieg Tapferkeit zeigten. Immer wieder haben sie eine unvergessliche Rolle gespielt. Die jungen Muslime haben einen revolutionären Eifer unter den Volksmassen erregt und sich unermüdlich angestrengt, um die Revolution zum Sieg zu führen.
die jungen Menschen in den Moscheen und an den theologischen Seminaren und Universitäten und ihre Kontakte zu den anderen Bevölkerungsgruppen haben diese kulturellen Zentren, insbesondere die Moscheen, zu einem Mittelpunkt für die Kämpfe der Bevölkerung werden lassen. Die amerikanische Orient-Expertin Nikki R. Caddy sagte dazu: Eine große Gruppe von Akademikern und Studenten, die neue politische Schicht und die Bedürftigen in den Städten, haben unter dem Einfluss und der Organisation der Moschee und kulturellen Zentren das neue politische Rückgrat der Bevölkerung gebildet. Die meisten Revolutionen und Bewegungen haben mit Unterstützung aus dem Ausland und ein anderer Teil mit Hilfe der Militärkräfte oder gut trainierten Partisanen gesiegt. Aber auch diesbezüglich ist die Islamische Revolution im Iran von den anderen Revolutionen verschieden. Denn ihr Begründer und Theoretiker Imam Khomeini, selig sei er, hat sich keiner dieser Methoden bedient und ohne sie eine große gesellschaftliche und politische Bewegung begonnen. Er wusste, dass das größte Kapital des Landes in den jungen Menschen besteht. In Wahrheit waren seine aufklärerischen Botschaften während der Islamischen Revolution zur Befreiung vom Schah-Regime an die jungen Menschen gerichtet und das Vertrauen des Revolutionsführers in die Jugend und deren Glauben an seine Führung haben die junge Generation festen Willens und mit Vertrauen in die eigenen Kräfte nach dem Sieg die verschiedenen Schauplätze des Fortschritts betreten lassen. Imam Khomeini hat sogar gesagt, dass der Sieg der Revolution den jungen Menschen zu verdanken ist. Hier seine Worte. Gottes Segensgruß sei euch, große iranische Nation, und euch jungen, tapferen und klugen Leute. Mit eurem hohen Einsatz, ihr jungen Menschen in allen Bevölkerungsschichten Irans, habt ihr diese Bewegung dieser Phase zugeführt. Es war eurem hohen Einsatz zu verdanken, dass wir siegten und die Verdorbenheit und Korruption zu einem größeren Teil im Iran entwurzelten. Und so Gott will, wird durch eure großen Anstrengungen, ihr jungen Leute, auch der Rest dieser Wurzeln vollständig entfernt werden.
Genauso wie die jungen Menschen eine bedeutende Rolle für den Sieg der Revolution übernehmen, haben sie auch bei der Fortdauer der Revolutionsära und ihrer Stabilisierung eine elementare Bedeutung gehabt, und sie haben für das Vorantreiben der Ziele der Islamischen Revolution in allen Bereichen gewährleistet. Imam Khomeini hat die junge Generation an die Quellen der Mystik und Religion herangeführt und hat das Banner der geistigen und spirituellen Unabhängigkeit in den Herzen der jungen Menschen gehisst. Im Lichte des Korans haben die jungen Menschen im Iran bei der Verteidigung der islamischen und nationalen hohen Ziele in Form von selbstlosen und mutigen Taten ein großes Heldenepos hervorgerufen. Ihre Beteiligung an dem Verteidigungskampf gegenüber der Aggression des irakischen Diktators Saddam ließ den Glauben und die Spiritualität wachsen. Alle Welt war Zeuge, wie die jungen Iraner mit ihrem Glauben und ihrer Liebe in den Kampf zogen und sehr kluge Kampfstrategien entwickelten. Im Laufe der achtjährigen heiligen Verteidigung sind die jungen Iraner zu tapferen Helden geworden, die ohne sich auf irgendeine Macht zu stützen, den bis zu den Zähnen bewaffneten Feind zur Kapitulation zwangen und die Unabhängigkeit des Landes schützten. Das Vertrauen in sich selber ist eine große konstruktive Kraft gewesen, die den Bewegungen, die eine Gewaltherrschaft stürzen wollten, Leben spendete. Gestützt auf dieses Selbstvertrauen, das sie durch den Sturz des Abgottregimes und den Sieg beim achtjährigen Verteidigungskrieg gewonnen hatten, konnten die jungen Iraner auch etwas für den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und die Autarkie des Landes tun. In der Zeit nach dem Krieg war der wichtige Wiederaufbau besonders eine Aufgabe der jungen Menschen und sie haben sich nach besten Kräften für diese Sache eingesetzt. Folgendes ist einleuchtend, nämlich, je mehr ein Land im Besitz von Kapazitäten der Wissenschaft, Industrie und moderner Technologie ist, desto mehr und rascher kann es, dank Eifer und Glaubenskraft seines Volkes, die Phasen der Weiterentwicklung durchlaufen und seinen Bedarf unabhängig von den imperialistischen Mächten decken. Die jungen Iraner haben sehr effektiv gehandelt. Sie haben die Wissenschaft ernst genommen, Wissen, Glauben und Gottesfürchtigkeit miteinander verknüpft und sich unermüdlich angestrengt. Sie haben sich modernes Wissen und Technologie angeeignet oder haben im Studium oder in den Zentren der Produktion nützliche Erfahrungen gesammelt oder neue Ideen und Erfindungen entwickelt. Die beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritte in der Nuklearenergie und modernen Fächern wie Stammzellenforschung und die erfolgreiche Behandlung einiger bislang unheilbarer Krankheiten sowie die Erfolge der iranischen Jugend bei internationalen wissenschaftlichen Wettbewerben sind ein Resultat des Vertrauens in die junge Generation. Die Jugend hat ihre Fähigkeiten gesteigert und sich die nötigen Erfahrungen und das Spezialwissen zugelegt und mit ehrlichem Interesse an der Revolution etwas für die Produktion, die Autarkie und wahre Unabhängigkeit ihres Landes getan. Genauso wie die jungen Iraner nach dem Revolutionssieg im Laufe des auferlegten Krieges mit ihrer Opferbereitschaft die Verschwörungen des Feindes vereitelt haben, haben sie auch in der Phase des Aufbaus des Landes eine einmalige Rolle gespielt. Obwohl heute der Westen weitgehend Agitationen in seinen Medien betreibt und dabei besonders die jungen Menschen im Visier hat, verfolgen diese weiter standhaft und mit festem Willen den Fortschritt und gelten als starke Arm ihres Landes.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.